Heute sprechen wir über den aktuellen Bitcoin-Absturz und wie die Zukunft aussehen könnte. Über das Wiederaufblühen der Trump-Zoll-Geschichte, das kürzliche Schneechaos in Wien und was das mit Google Waymo zu tun hat. Im Community-Blog haben wir die Frage zum SPDR-ACWI-ETF erhalten, warum dieser auf einmal um 95% abgestürzt ist. Außerdem schauen wir uns im Österreich-Blog die Wienerberge an. Da gibt es nämlich wieder News. Und damit herzlich willkommen zur 167. Folge des Finanzen verstehen Podcasts. Servus Markus.
Servus lieber Philipp, freue mich wieder dabei zu sein. Spannende Themen wie immer. Trump-Zölle, nichts Neues und sonst auch sehr, sehr spannend. Den Schnee haben wir ja Gott sei Dank schon hinter uns, da sprechen wir wirklich aus der Vergangenheit.
Ja, tatsächlich, in Wien ist komplett grün wieder, ne? Also es ist alles weg.
Ja, zwei Tage hat es dort, glaube ich. Also von knapp Minusgraden, glaube ich, auf gute, ja, knapp 15 Grad teilweise. Also schon beeindruckend, muss ich sagen. Aber ich glaube, einige Teile von Österreich sind noch ordentlich weiß. Also Leute, die uns da zuhören, österreichweit gibt es sicher noch einige, die noch, auch wenn sie den Podcast hören, noch im Schnee versinken.
Absolut. Und bevor wir jetzt mit den frischen Themen loslegen, müssen Sie nur eine kurze Richtigstellung zur letzten Woche machen. Wir haben nämlich zu Recht Kritik per E-Mail bekommen, dass wir Erbschafts- und Vermögensteuern vermischt haben. Also vollkommen zu Recht. Und wir haben darüber geredet, dass die Grünen gerade einen Vorschlag wegen Erbschaftssteuern wieder eingebracht haben oder wieder aufflammen lassen. Und da geht es nicht um Vermögensteuer, sondern Erbschaftssteuern, damit sie es rausbringen. Und beim aktuellen Vorschlag geht es zwar nach wie vor um die Besteuerung von den Superreichen und die, was ab 1 Million anfangen. Also da haben wir schon letztens drüber philosophiert, ob 1 Million schon superreich ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber da geht es um vererbtes Vermögen. Und das soll eben ab 1 Million dann anfangen. Sprich, wenn du 1 Million Euro unter Anführungszeichen vererbt bekommst, dann sollst du laut diesem Vorschlag, laut dieser Petition Steuern auf die Erbschaft zahlen. Häuselbauer, das haben wir letztens, die Info haben wir eben noch nicht gehabt, sollen aber bis zu einem Freibetrag von 1,5 Millionen ausgenommen sein. Also doch um einiges höher. Das heißt, da geht sich das Haus am Speckgürtel mal so unbedingt aus, dass man da auf 1,5 Millionen gleich mal kommt. Und was auch noch dazu kommt, das Thema Erbe, das soll dann progressiv besteuert werden. Das heißt, mit 25 wird das anfangen, 25% zwischen 1 und 5 Millionen, dann auf 30 und dann auf 35% ansteigen bei den jeweiligen Sprüngen. Jetzt habe ich nur kurz das Beispiel noch mitgebracht, damit es einfach verständlich ist, warum progressiv. Angenommen, man erbt 1,3 Millionen Euro, wären das 75.000 Euro Steuern von den 300.000 eben, die was über die 1 Million eben gehen. Also effektive Steuerlast wären wir bei 5,77%. Jetzt ist es relativ klar, trotzdem bleibe ich bei der Meinung, dass der Staat, sofern er neue Steuern erschaffen will, damit andere Steuern eigentlich abschaffen sollte, vielleicht die Käste oder sowas, also sollte halt schon irgendwas Sinnvolles dann dadurch machen, wenn das wirklich kommen sollte. Wie gesagt, das ist nur eine Petition, ich glaube aktuell sind es bei 30.000 Unterschriften und wie wir wissen, 100.000 werden es vermutlich brauchen. Wenn es sowas kommen sollte, dann sollten es halt die Steuerlöcher nicht damit stopfen, sondern vielleicht etwaige Steuern senken. Das nur zur letzten Folge, zur Richtigstellung. Wenn ihr irgendwas hört, das einfach vielleicht nicht korrekt ist, gern uns schicken. Wir können mit der Kritik umgehen und das ist vollkommen legitim, dass wir das dann in der nächsten Folge dann aufklären oder richtigstellen. Von dem her, danke für die Mail und ja, ich würde sagen, wir starten oder wir gehen rein, oder?
Ja, genau. Also das war ja die Folge letztens von dir und Matthias, da war ich ja gar nicht dabei, aber wenn ich kurz meinen Senf dazugeben kann, was mich bisher mehr aufregt, ist immer die Tatsache, was passiert denn mit dem Geld dann? Also es ist dann irgendwie immer schwer nachzuvollziehen, wohin es geht. Dann gibt es dafür ganz klare Kriterien, wohin dann dieses Geld auch fließen soll, weil es gibt ja auch wirklich, fällt jetzt nicht das richtige Wort an, aber so quasi gebundenes Steuergeld. Also wenn ich jetzt an die Asfinag zum Beispiel denke, wenn du da die Vignette zahlst, dann geht das in der Regel in der Erhaltung oder den Ausbau des Straßenverkehrs, wie auch immer. Allerdings fehlen mir hier auch ein bisschen die Ansätze, also dieses einfache, ich nehme den Leuten Geld weg, ja, ist schon schwierig, aber dann halt zu sagen, ja, was passiert denn damit? Ja, klar, man hört dann oft Pensionssystem, man hört dann oft Gesundheitssystem, Sozialsystem, aber ganz klar definierte Richtlinien oder vielleicht auch gebunden das Geld dann an verschiedenste Maßnahmen, weil dieses Löcherstopfen, wie du gesagt hast, das sehe ich dann durchaus ähnlich. Ich meine, wir haben jetzt ein durchaus marodes Budget. Es wird definitiv ordentliche Steuereinnahmen bringen. Die Frage ist eben, ja, was hat es dann im hinten raus wirklich den Mehrwert? Aber dazu bin ich auch zu wenig drin in der Diskussion.
Es löst da nicht unbedingt die Probleme, es schafft vielleicht wieder Neues. Es ist auf jeden Fall das Thema Vermögens- oder in dem Fall halt Erbschaftssteuern, ist ein ganz leidiges Thema, immer wieder flammt das auf. Aber ja, ist so. Gehen wir zu was Erfreulicherem, und zwar am 14.03. ist wieder der alljährliche Wiener Börsetag, und diesmal dürfen wir, also der Matthias und ich, 2 Vorträge halten, also jeder einen. Und zwar der Matthias wird darüber reden, Gier frisst Rendite, 10 Grafiken, die dich vor teuren Fehler bewahren. Wird ganz interessant, glaube ich. Und ihr habt das Thema Endstation Darknet, wie man in wenigen Sekunden alles verliert. Also auch ganz was Spannendes und ganz was Neues. Eigentlich eine Premiere auf dem Börsetag, weil sowas, so ein Thema hat es eigentlich noch nicht gegeben. Und da bin ich ja ganz, also ich freue mich schon richtig drauf. Wie gesagt, 14.03. Der was kommen möchte, unbedingt jetzt schon die Tickets holen, sind kostenlos. Ja, wie gesagt, 14.03. ist glaube ich Samstag, und ja, da sehen wir es dort, nämlich. Markus, du bist da noch da oder bist du da schon im Urlaub?
Nein, ich soll schon wieder mit dem Urlaub anfangen. Nein, ich bin noch da. Ich werde auch tatsächlich vorbeischauen. Wir hatten ja auch schon mal einen Vortrag dort. Das ist immer sehr gut besucht, der Wiener Börsetag. Und der Andrang damals bei unserem Vortrag, glaube ich, den hatten wir gemeinsam, Philipp, war auch sehr, sehr hoch. Und ich gehe davon aus, die jetzt von Matthias und auch von Philipp werden sehr hoch frequentiert und ausgelastet sein. Das heißt, besten Fall schauen, wann die Vorträge stattfinden, und dann je nachdem schnell einen Sitzplatz sichern und ergattern. Und ich auch meinen Senf dazugeben, erstes Thema von Matthias, super, super wichtig, gerade wenn man diese psychologische Seite nimmt. Ich finde, Gier hat immer sehr, sehr viel damit zu tun, dieses schnelle Geld zu haben, zu generieren, und da ist einfach aus meiner Sicht dann immer ein bisschen die finanzielle Bildung fehlend, aber auf der anderen Seite auch eben dieses, ja klar, wollen wir alle das schnelle Geld, nur so funktioniert das nicht. Und bei deinem Thema, Philipp, ist sowieso sehr spannend. Das ist eher ein Thema, was nicht in den Kinderschuhen steckt, würde ich sagen. Allerdings würde ich auch behaupten, dass einfach immer irgendwie links liegen gelassen wird. Und gerade wenn man es ums Investieren geht, kann man sehr, sehr viel Fehler machen, bis hin zu eben Scams. Und Scams sind dann eigentlich keine Fehler mehr, so in dem Sinn, in dem klassischen, sondern das ist dann eigentlich mehr schon ein klassischer Betrug, dem Leute auf den Leim gehen. Kann aber auch eben wieder sehr, sehr viel mit der Gier zu tun haben, weil wie komme ich zu Scams, indem dass mich der Betrüger in der Regel mal anlockt mit einem super Angebot, und da müsste ich eigentlich schon alle Alarmglocken schrillen, dass ich sage, okay, also irgendwas stimmt hier nicht. Aber sehr spannende Vorträge, ich kann es nur empfehlen, kommt vorbei und schaut euch das an.
Also was man da noch ganz gut ergänzen muss, bei einem Fehler ist ja meistens so, dass man irgendwie ausmerzen kann, beim Scam ist es ein Totalverlust in der Regel, also da kann man nicht mehr viel ausmerzen, das Geld ist in den meisten Fällen weg. Und wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ist der Matthias glaube ich so um 10 oder 11 dran am Vormittag, und ich glaube um 13 Uhr, also wenn man so ab 10 kommt bis 14 Uhr, dann kriegt man eigentlich beides mit, und ja. Markus, wir haben eh gerade vorher schon geredet, oder du hast kurz angesprochen, das Thema Schneechaos in Wien, und das war ja letzte Woche. Das habe ich in Wien so in dieser Form echt noch nicht erlebt. Muss aber dazu sagen, an dem Tag war ich mit dem Auto ein bisschen unterwegs, und das war eine Katastrophe. Wie war es bei dir diesmal?
Ja, ich habe es schon tatsächlich schon erlebt, aber ich muss gestehen, es kommt halt nicht sehr oft vor in Wien, und so 20 Zentimeter roundabout, würde ich sagen, ist dann für Wien-Verhältnisse doch mehr, und klar, jetzt wird jeder wieder gerade aus dem westlichen Gebiet sagen, ja, 20 Zentimeter hin oder her, ja, ist nicht viel, allerdings muss man immer bedenken, bei einer Weltstadt, da ist der Platz halt in der Stadt auch sehr, sehr, würde ich mal sagen, wertvoll. Und wenn dann da halt ein gewisse Schneemassen kommen mit 20 Zentimetern, müssten die halt auch irgendwo hingeschoben werden. Und da habe ich auch tatsächlich richtig große Schneeberge gesehen, die mittlerweile wahrscheinlich auch schon wieder geschmolzen sind. Allerdings, ja klar, es war gewisse Unruhe, gewisses Chaos war da. Das ist auch irgendwo bis zu einem gewissen Grad verständlich. Also ich habe da sowas so gesehen, so die klassischen Wiener Linien, die Busse sind hängen geblieben, Straßenbahn nicht weiterkommen. Auch verständlich, Wien ist nicht nur eben, man darf nicht vergessen, die Außenbezirke, teilweise geht es da schon auch ziemlich rauf, und da tun sich dann die ein oder anderen Fahrzeuge schwer. Und ja, zur Räumung, ich meine, irgendwie alles sauber zu halten ist fast unmöglich bei so viel Schnee. Allerdings, ich glaube, das hat eh so weit ganz gut funktioniert, da kann man auch nichts sagen.
Wo man echt nicht sagen darf, weil die 48er ist echt auf Zack. Also wurscht, ob es jetzt Schneeräumung ist oder Müll, also die sind wirklich auf Zack. Das ist auch, die sind wirklich super drauf.
Werbung. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Markus, haben wir schon über das Thema autonomes Fahren geredet. Und in der letzten Folge habe ich auch über das Thema Google Waymo geredet. Das ist ein Thema, was mich in letzter Zeit relativ viel beschäftigt. Und unterdessen habe ich das erste Mal, weil es relativ frisch war, erzählt, dass Google Waymo, also das autonome Fahren, schon über 15 Millionen Fahrten gemacht hat in den USA. Und jetzt wollen sie expandieren nach Tokio und UK. So. Und jetzt habe ich mich gefragt, eben genau wegen diesem Schneechaos letztens, was tun diese autonomen Autos, wenn der Schnee so kommt? Was passiert denn dann? Und dann habe ich einen Artikel gefunden, direkt von Google Waymo. Natürlich testen die das schon seit vielen Jahren, solche Verhältnisse. Na logisch, aber so weit habe ich gar nicht gedacht. Ne? Und statistisch gesehen sind ja autonome Fahrzeuge sicherer als Menschen, weil sie halt einfach gut vernetzt sind und so weiter und so fort. Und es ist echt interessant, ich habe jetzt dann mit den Artikel durchgelesen und die haben eigentlich ein paar echt gefinkelte Sachen da eingebaut in die Autos schon, um genau solche Extremsituationen zu meistern. Und was ich da ganz spannend gefunden habe, ist, dass die Autos beheizte Augen, kannst du sagen, haben. Also die Kameras, die Linsen sind beheizt, die Lichter, das heißt, das sind nicht einfach irgendwelche Kameras, sondern mit Sensoren natürlich übersät und Laserscannern und hochauflösende Kameras, die so ein bisschen durch Nebel schauen können, oder was die einfach wirklich extrem detailliert eben durchschauen können auf gut Deutsch, und haben diese eingebauten Heizelemente auch dabei. Das heißt, wenn der Schnee aufs Auto trifft, dann schmilzt er sofort auf der Linsen. Somit ist das eine relativ freie Sicht immer. Und was halt auch ganz arg ist, und das ist halt das, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, Traktionskontrolle. Ne? Das Auto, wir haben den Fuß am Gas. Das heißt, wir haben ein gewisses Gefühl, Gas, Bremsen, wie das Auto reagiert. Ne? Aber diese autonomen Fahrzeuge, die erkennen den Untergrund, ob es jetzt Schnee ist, Eis ist, Matsch ist, und das Auto passt also in Millisekunden an, ne? Ob das jetzt, jeden Reifen einzeln, wie er immer. Also das ist halt, es reagiert natürlich viel schneller wie ein Mensch, was ja vollkommen klar ist, weil es ein Roboter ist, eigentlich kannst du sagen. Und was auch noch ist, es ist eine fahrende Wetterstation. Das heißt, es ist ja vernetzt mit anderen Waymos und vielleicht auch mit anderen Smart-Autos, was dann in weiterer Folge irgendwann passieren oder kommen werden. Und wenn das Auto eins dann zum Beispiel über die Kreuzung fährt und eben die Eisplatte da gerade ist und der das bemerkt hat, dann schickt er das gleich zum Auto 2, und der weiß dann, pass auf, da vorne ist Eisplatte, ich muss gleich ganz anders drüber fahren. Aber das erste Auto hat es zwar geschafft oder auch gut geschafft, aber ich melde es einfach weiter und ich käme jetzt dann schon besser aus. Na, er lernt dann halt mit. Und Google, wie gesagt, testet das ja schon seit vielen Jahren in den schneereichsten Regionen in den USA, wie zum Beispiel New York, du warst selber dort, in Michigan, und da werden halt natürlich massenweise Daten gesammelt und das in die Software eingespeist. Das heißt, die sind halt für alle möglichen Szenarien sind die halt ziemlich gewappnet. Ne? Und wenn es wirklich so ein extremes Chaos ist, wie jetzt in Wien zum Beispiel, und so wie du gesagt hast, im Westen, die werden lachen, ich kann selber aus dem Westen, also aus Kärnten, ich weiß, wie das ist, aber trotzdem war es ein Chaos da. Und wenn es dann wirklich so ein Chaos ist, dass nichts mehr geht, dann gibt es diese Safe-Stop-Regel. Also wenn das Auto absolut nicht mehr weiterkommt, dann fährt sicher an die Seite oder parkt irgendwo rein und wartet ab, bis es halt die Informationen kriegt, ist jetzt geräumt oder wie immer. Also echt smart, und es hat mich echt fasziniert, weil auf das denkst du uns nicht. Aber in diesem Chaos habe ich irgendwie dran gedacht, weil es halt gerade so immer allgegenwärtig ist, das Thema Google Waymo.
ist die Frage, ob du auch einen Parkplatz kriegst, wenn er sich mal schnell ranstellen will.
In so das ist die Frage. Oder einer von den Schneehocker, ne?
Ja, genau. Aber ja, klar, also Großkonzerne, klar, die müssen alle Wetterbedingungen auf diesem Planeten austesten. Das geht auch in die andere Richtung. Also bei extremer Hitze oder ich weiß nicht, durch Sanddünen, weil ich fahre jetzt da dann da in den Oman auch durch die Sandwüsten da durch und das ist ja dasselbe im Prinzip. Wenn du da autonom fahren willst, muss das Auto sich auch anpassen an diese Gegebenheiten. Es gibt viele verschiedene unterschiedliche Wettersituationen, möchte ich sagen. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich ein Detail, das sie natürlich am Schirm haben und so. Ich glaube, das ist jetzt nicht das große Problem für diese Autos. Aber es ist natürlich spannend, wenn man es mal selber miterlebt, dass man das dann auch auf den Schirm bekommt und sich denkt, wie wird das dann funktionieren? Du siehst keine Bodenmarkierungen, du hast das nicht, wie kommunizieren die, wie du es jetzt eh auch ausgeführt hast. Ich glaube, die sind für sowas ganz gut gerüstet. Und ich glaube, in ein paar Jahren ist jetzt die Frage, was kommt schneller? Der nächste ist so ein Wintereinbruch in Wien in den nächsten Jahren oder eben das autonome Fahren. Da könnten wir auch eine Wette draus machen. weil bis beides eintritt, ist ein halbes Weltwunder notwendig wahrscheinlich. Nein, aber auch das wird kommen und dann wird man sehen, wie es darauf reagiert. Weil eins muss man auch ganz klar sagen, gerade in solchen Situationen sind Menschen sehr anfällig für Fehler. Natürlich auch die Technik bei den Autos. Ich möchte nur erinnern, du hast diese Kameras angesprochen. Die meisten Autos tatsächlich haben ja eine super Ausstattung. Das heißt, die haben wirklich Kameras auf allen Seiten. Ist aber auch so, dass die dann auch ganz klar sagen, nö, ich bin jetzt nicht mehr verfügbar, vergiss meine Rückwärtskamera, vergiss meinen Sensor rechts vorne, links vorne.
Weil verdreckt zum Beispiel, ne?
Reicht schon verdreckt, muss gar nicht ein Schnee, weiß ich was sein, reicht schon nur durch Nässe oder wie auch immer. Also auch das gibt's und da braucht schon auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, weil wenn du dann wirklich 100% angewiesen bist auf diese Sensorik, dann können die natürlich nicht ausfallen, ja, weil sonst da kannst du ja gleich wieder den Menschen reinsetzen. Also das wird natürlich spannend zu beobachten sein, aber ich glaube, für diese Thematik ist das autonome Fahren, gehe ich davon aus, dass das auf jeden Fall bereits jetzt schon gut funktioniert, tatsächlich.
Hast du in New York solche Autos gesehen?
Ich habe sie nur ganz wenig gesehen. Ich weiß halt, dass sie gerade in LA und San Francisco Westküste da viel unterwegs sind. Also gerade, glaube ich, wenn du in ein Taxi steigst dort, da gibt es keinen Fahrer mehr. Also das fährt tatsächlich von selber. In New York hast du noch die klassischen Yellow Cabs, also diese ganz klassischen Taxis mit Taxifahrern, wie man es kennt. Aber auch New York ist natürlich bekannt für jetzt gerade auch, glaube ich, ein ziemliches Schneechaos. Freunde aus New York geschickt, also halber Meter Schnee im Central Park, das ist dann doch nochmal ein anderes Level als bei uns, das ist mehr als doppelt so viel. Nur die New Yorker sind es dann auch gewöhnt. Aber du hast auch Michigan angesprochen, das ist ja, glaube ich, ganz oben im Norden, so Chicago-mäßig und das ist halt dort ganz normal. Ein harter Winter, ein eisiger Winter, nicht nur ein schneereicher, sondern auch ein sehr frostiger Winter. Also da gibt es ja diesen bekannten Lake Michigan, ne? Glaube ich, ja. Ich habe in Geografie aufgepasst, der ja teilweise sogar richtig einfriert und das ist halt bei weitem nicht vergleichbar mit unserer Donau oder sowas zum Beispiel. Der ist viel größer und der friert trotzdem ein Gefühl jedes Jahr, also dementsprechend, oder oftmals, glaube ich, jedes Jahr würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber sehr oft, weil es dort einfach eisige Temperaturen hat. Und ich glaube, die Autos müssen einfach so fit sein, so gemacht sein, dass sie diese Probleme auch überwinden können, um eine vor allem eine Sicherheit gewährleisten zu können für den Passagier, der drinnen sitzt. Aber man sieht es ja auch, es funktioniert ja. Also wenn jetzt schon Taxis autonom fahren, wo ich mich nur reinsetze und der fährt mich von A nach B und es funktioniert, in den höchsten 99% Fällen dann dann ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir das auch bei uns in Österreich mal sehen werden.
Würdest du einsteigen?
Ja, aus heutiger Sicht, ich hätte jetzt gar nicht so ein schlechtes Gefühl. Also ich glaube in Wien, ich würde definitiv einsteigen, würde mich von A nach B bringen lassen, hört sich für mich auch ziemlich gemütlich an. Die Frage ist eben, inwieweit wird das dann einfach eins zu eins die Taxifahrer ersetzen? Weil gerade wieder, wenn du Wien ansprichst, du hast einfach nicht den Platz dafür. Das heißt, jetzt machen wir unendlich autonome Autos, die miteinander vernetzt sind. Funktioniert sicher gut, nur der Platz ist tatsächlich auch wieder nicht da. Am Land weiß ich es nicht. Also ich kann es mir jetzt schwer vorstellen, dass ich hinten sitze. Vorne ist keiner. Wir kennen das einfach nicht. Und der zischt halt mit 130 auf der Autobahn von Wien nach Salzburg zum Beispiel. Weiß ich nicht, ob ich mich so wohlfühlen würde oder ob ich nicht zumindest am Beifahrerplatz, Sitzplatz Platz nehmen würde, auch wenn ich wahrscheinlich auch nichts ausrichten könnte bei 130, aber zumindest fürs eigene Gefühl, ja, wäre es besser. Ich würde mich definitiv anschnallen, obwohl das eh Pflicht wäre, sicher.
ja. Aber ich glaube, so wie du sagst, ich glaube, in Wien wäre das eher realistisch und sicher umsetzbarer, oder vielleicht schneller, weil und am Land glaube ich es auch nicht, dass es so schnell kommt, weil du sagst, diese extremen Strecken. Also ich glaube, dass das eher so ein Städtethema ist am Anfang, weil das halt einfach erstens langsam unterwegs, die Vernetzung viel besser funktioniert. Aber also Stand jetzt, weil ich mir jetzt doch ein bisschen eingelesen habe, würde ich tatsächlich, glaube ich, einsteigen. Auf der anderen Seite denke ich mir dann wieder, erst in der Flugzeugsteige, ja, ungern ein, und vielleicht gerade Autopilot in den größten Teilen. Also schauen wir mal, wenn es da wirklich so weit ist, ob ich dann wirklich einsteige.
Ja, aber da beim Flugzeug hast du ja sehr, sehr viele Sicherheiten noch im Hintergrund. Technischer Sicht, und du hast ja dann doch noch einen Piloten und einen Co-Piloten drin sitzen, die manuell das auch noch flankieren quasi. Also beim Autonomen sitzt ja wirklich keiner drin. Also da kannst du ja dann drei Kreuze machen, wenn der jetzt irgendwo abbiegt in den Busch oder so.
Absolut. Bin ich gespannt. Markus, eigentlich ein Thema, was die immer wieder, oder du bist da immer sehr informiert, aber ich weiß nicht, inwieweit du jetzt schon alles mitkriegst, aber letzte Woche hat ja Werbung.
Hey, stopp Jungs, kurze Unterbrechung. Ich wollte mich letztens über die Börse informieren und habe drei Apps runtergeladen und immer noch null Plan. Und dann hat mir mein Kollege Erwin von der Wiener Börseakademie erzählt.
Ja genau, dort bekommst du Börse verständlich erklärt. Von den Grundlagen bis zu weiterführenden Seminaren. Praxisnah und von echten Profis.
Da habt ihr es gehört. Informiert euch jetzt auf wienerbörse.at/akademie.
Es sind ja große News gekommen, und zwar der Supreme Court, also das US-Höchstgericht, hat ja die Zölle von Trump gekippt. Das hast du mitgekriegt, oder?
Ja, ich finde es halt eher spannend, die Tatsache, dass sie es nicht nur gekippt haben, sondern man darf ja nicht vergessen, Supreme Court wird ja gestellt von den Präsidenten. Das heißt, jeweils, wenn immer einer zurücktritt, hast du dann den jeweiligen Präsidenten, der einen neuen ernennt. Und in der Regel ist das natürlich ein vertrauensnaher, es ist einer, der eher d'accord mit deiner Position geht. Und der Trump hat ja durch seine mittlerweile langjährige Präsidentschaft, auch in der ersten, im ersten Teil, jetzt ist er das zweite Mal Präsident, du hast den einen oder anderen Supreme Court Member ernennen dürfen. Und wo er jetzt richtig abgefuckt war, wenn ich das so sagen darf, Entschuldigung für die Wortwahl, das war, dass ja auch welche, die er ernannt hat, das gekippt haben. Und das ist natürlich aus seinem Ego heraus schon mal nicht vertretbar. Aber auf der anderen Seite auch ein bisschen überraschend natürlich, weil wenn ich mir, jetzt blöd gesagt, wenn ich mir einen meiner engsten Vertrauten dorthin bestelle, dann gehe ich davon aus schon, dass der eher meiner Philosophie folgt. Nur das war wahrscheinlich ein Schritt zu weit und auch nicht im D'accord mit der Gesetzeslegung in Amerika, und dementsprechend ist das ganz klar gekippt worden. Aber ich meine, wer Trump kennt, weiß, das ist jetzt nicht so, okay, na dann machen wir es halt nicht, sondern Philipp, wie du weißt, es ging ja dann weiter relativ schnell, oder? Also da kam ja dann gleich einmal wieder ein neuer Ansatz.
Genau, und was man da noch ergänzen muss, ist, weil du sagst, gesetzlich geregelt, er hat sich bei den ersten Zöllen, hat er sich ein nationales Notstandsgesetz zur Hilfe genommen, das eigentlich nur für Kriegszeiten oder so gilt, dass man eben diese Zölle, diese Sonderzölle einführen darf. Und das Supreme Court hat das halt eben dann gekippt, weil es einfach nicht rechtens ist. Ne? Aber so wie du sagst, der Trump hat dann gleich mit Plan B, das war, glaube ich, also ich glaube am Freitag oder am Donnerstag ist die News gekommen, also letzte Woche oder so um den 20. rum da irgendwo, oder um 19, 18 oder irgendwo. Also relativ schnell drauf ist schon wieder gekommen, ja, mit 24.02., also heute, wo wir die Folge aufnehmen, treten jetzt weltweite Sonderzölle in Höhe von 15% an. Diesmal nimmt er die Basis von einem Handelsgesetz von 1974, und das besagt aber, dass es bis 150 Tage befristet ist, und dann muss es vom US-Kongress verlängert werden. Ich glaube, Markus, du kennst dich ja besser aus, wie dort das funktioniert. Der US-Kongress, ist der vom Trump gesteuert oder wie funktioniert das? Weißt du das irgendwie?
Also der US-Kongress ist eine Säule auch in diesem demokratischen Dasein in Amerika. Der US-Kongress ist, also ohne den US-Kongress kannst du jetzt auch keine Gesetze verabschieden. Da braucht es halt die Zustimmung des Kongresses, und da gibt es natürlich auch Mehrheiten. Und du hast entweder die Mehrheit der Republikaner oder der Demokraten. Und wenn du man sagt ja oft, wenn ein Präsident gewählt ist, jeweils von einem Lager, hängt es auch stark davon ab, wie ist der US-Kongress zum Beispiel gestellt. Das heißt, ist der nahe, das bedeutet, ist die eigene Partei, hat da eine Mehrheitsführung oder eben nicht. Und dementsprechend ist es in der Regel schwerer oder leichter, Gesetze zu verabschieden in Amerika oder durchzubringen. Und ja, ich glaube, das darf man nicht vergessen und das ist auch eine gute, wichtige Säule. Ich meine, der Präsident in Amerika hat sehr, sehr viele Rechte. Auf der anderen Seite ist es schon sehr wichtig, dass es da auch im Hintergrund ganz klare Spielregeln gibt und auch andere Leute, die hier mitbestimmen und regeln und sagen, na, so geht's aber nicht. Ja. Und klar, am Ende geht dann schon viel durch. Es ist ja auch sehr viel gebaut auf, wenn man zurückdenkt an den Staatshaushalt, der ist ja ewig nichts gegangen, da gab es diesen Shutdown etc. Das hast du ja gefühlt jedes Jahr in Amerika. Und am Ende geht es eigentlich nur immer um Kompromisse. Was bekommt der Demokrat vom Republikaner und was bekommt der Republikaner vom Demokrat? Und auch ein US-Kongress kann auch schon so gestrickt sein, dass du sagst, okay, wir kommen dir da und da entgegen, wenn du uns hier und hier verabschiedest. So funktioniert auch in der Regel die Politik. Also ich glaube, das ist jetzt nichts anderes in der österreichischen Politik. Gerade wenn ich an Koalitionsverhandlungen denke oder so, da ist es auch nicht anders. Da geht es nur über Konsens, weil eigentlich einig sind sich ja alle nicht und jeder würde es anders machen. Aber um am Punkt zu kommen, ich glaube, ohne die Unterstützung des US-Kongresses hat es ein Trump immer schwer. Und dann hast du eben so Institutionen wie den Supreme Court, der einfach über allem steht, könnte man sagen, und der dann wirklich sagt, lieber Herr Donald J. Trump, so geht's aber nicht. Ne? Klopft ihn einmal am Finger, man sieht was rauskommt. Am Ende geht er wieder seinen Weg weiter, weil er einfach nicht, er haltet halt einfach, glaube ich, nicht viel von Spielregeln, außer seinen eigenen Spielregeln natürlich. Und man wird jetzt sehen, wie sich das jetzt verhält, wie es da jetzt weitergeht, aber ich glaube, da ist das letzte Wort auf jeden Fall noch nicht gesprochen, gerade aus der demokratischen Sicht, also die versuchen ja wirklich natürlich aus ihrer Sicht das komplett so gut als geht zu bekämpfen. Und letzter Punkt dazu, er muss ja auch aufpassen, der Trump, er hat jetzt nicht unbedingt die größten Beliebtheitswerte in Amerika, also es ist nicht so, dass in Amerika jetzt alle hinter ihm stehen, bei weitem nicht. Es ist, glaube ich, mittlerweile eine Beliebtheitsskala von unter 50% angekommen. Und jetzt sind ja Midterms, das heißt, es sind ja diese Wahlen jetzt dann im November, das ist immer so ein Stimmungstest, gerade bei Amerikanern, und zeigt halt auch stark, in welche Richtung es geht. Und da werden halt auch die Positionen neu verteilt. Und das darf man halt nicht vergessen. Und das ist auch einem Trump nicht unwichtig, weil nur wenn da auch er oder seine Hintermänner und Frauen auch abliefern, quasi die Macht dahinter festigen. Nur dann kann er auch so weiter regieren oder noch mehr regieren. Und wenn das nicht funktioniert, und wie gesagt, der Stimmungstest zeigt jetzt nicht unbedingt das beste Bild, da muss er dann schon tief graben und ausgraben, um der US-Bevölkerung was bieten zu können, damit er das noch dreht. Das wird dann spannend zu beobachten sein, aber ich glaube, das werden wir dann in den nächsten Wochen, Monaten sicher nochmal hier auch aufgreifen, gerade in die Richtung, wenn es dann Richtung November geht. Ich bilde mir ein, im November ist es, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und das wird dann spannend zu sehen, aber da ist bei weitem nicht immer alles so easy, wie man glaubt. Er stellt sich natürlich hin und sagt, das ist alles einfach und wir sind die Besten und er hat so viel geschaffen. Ja, IOE, sage ich, so wie der Österreicher immer sagt dazu, ja.
Ja, und es war ja letzte Woche, hat man gesehen, war ein bisschen so ein kurzes Aufatmen von der Börse, wo das auf einmal gekippt worden ist, hat man gleich gesehen, dass da alles schön grün war. Aber dann ist diese Sonderzoll gekommen mit diesen 15% und dann ist jetzt wieder ein Problem. Deswegen, also die EU hat jetzt wieder das auf Eis gelegt, weil es war ja eigentlich schon ein Deal ausgehandelt mit EU, mit Japan und verschiedene Länder. Und jetzt ist gerade die Unsicherheit, wie das jetzt mit den 15% aussieht. Wird jetzt der Deal, den man ausgemacht hat in den letzten Monaten, wird der jetzt überschrieben oder werden die 15% vielleicht draufgeschlagen? Und das sieht man jetzt heute, also wie gesagt, das mit 24.2. ist es in Kraft gedreht und heute war wieder mal alles rot, hat man gleich wieder gesehen, weil halt die Unsicherheit wieder zurück ist. Und ich habe dann einmal so angeschaut, weil letztens erst einen Artikel gelesen, was haben diese Trump-Zölle jetzt eigentlich Positives gebracht für die US-Amerikaner? Und da gibt es schon verschiedene Studien, dass die Amerikaner eigentlich seitdem es diese Zölle gibt, draufzahlen. Die zahlen 1.000 bis 1.500 Dollar an Mehrkosten pro Jahr. Das war jetzt 2025 schon. Das heißt, das hat denen einfach absolut nichts gebracht, weil die ganzen Zölle die Unternehmen an die Konsumenten durchgeschlagen haben. Bis dato haben die Zölle eigentlich kein was, also von dem Ziel, was eigentlich der Trump da propagiert hat, dass er da den America First und die Leute werden alle wieder mehr Wohlstand und so weiter haben, haben die US-Bürger das nicht unbedingt abgekriegt. Also die haben nur höhere Kosten abgekriegt. Also am Ende des Tages haben die Zollkriegereien jetzt aktuell für das Volk nichts gebracht, außer mehr Kosten.
Ja, ich sehe das, die Zollthematik eher mehr auch immer so als Machtinstrument. Also diese unmittelbare positiven Effekt, den wird es auch so nicht geben. Das kann auch nicht funktionieren, grundsätzlich so schnell vor allem. Allerdings, dieses Machtinstrument kann er gut handeln, weil er eine der größten Wirtschaftsnationen führt, die man führen kann neben China. Und bis auf China gibt es keinen, der sich da wirklich in den Weg stellt, sondern in der Regel immer einlenkt. Und für die Börse war es halt so, die hat das einmal kurz honoriert quasi und dann hat sie es halt vorsichtig, ist schon vorsichtig geworden, weil sie natürlich wusste, ein Trump lässt sich auf sowas nicht ein. Und es ist halt ein bisschen so ein Auf und Ab, das zeigt halt die Unsicherheit. Du hast gesagt, heute ist runtergegangen, jetzt ist halt schon wieder oben alles, es ist halt gestiegen wieder oder im Plus. Allerdings ist immer schwer zu sagen, in welche Richtung das geht, weil es einfach keiner weiß und dementsprechend die Börse weiß nicht. Aber auch die dahinterstehenden Unternehmen haben ja diese Unsicherheit zu tragen. Du weißt ja nicht, welche Auswirkungen das hat. Das kann ja Millionen und Milliarden an Euro oder Dollar kosten, den jeweiligen Unternehmen. Das hängt immer stark ab, in welcher Branche du bist. Bist du dann ausgenommen? Bist du da voll drinnen? Inwiefern habe ich Partnerschaften ins Ausland? Wie stark sind die? Wie bin ich vernetzt? Verkaufe ich mehr nach Amerika oder geht es mehr nach Asien oder umgekehrt? Für den Amerikaner gilt dasselbe. Und das ist halt die Unsicherheit dahinter, weil jetzt eigentlich keiner so richtig weiß, wo soll es dann hingehen. Und der Markt, ja, der pendelt halt da jetzt oben hin und her. Also ich meine, ist eher auf einem hohen Niveau. Das Einzige, wo es sich halt schon ein bisschen abzeichnet, sind immer gewisse einzelne Branchen, würde ich jetzt einmal sagen. Oder auch Kryptowährungen, die honorieren das natürlich überhaupt nicht. Die sind eh schon seit Wochen, Monaten im Keller, bauen weiter kontinuierlich ab. Und ja, kann man jetzt schwer Aussicht geben. Ich würde es jetzt auch nicht auf die Waagschale legen. Wir werden das dann in den nächsten Wochen, Monaten sehen. Allerdings hat der Trump, da kommt einiges auf ihn zu. Und es gibt so viele Problemfelder, was der da eigentlich immer aufmacht. Man weiß ja gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Also das ist echt mühselig. Deswegen kann ich dazu nur sagen, im Prinzip, wenn man breit aufgestellt ist, wie halt immer, ja, dann kann man das eher entspannt sehen. Wenn man natürlich jetzt da Einzelaktien-Picks macht und hofft auf einen Turnaround bei gewissen Playern, dann muss man sich schon, ich will nicht sagen sicher sein, weil sicher sein kann man sich eben nicht, sondern eher diese Hoffnung zu haben, ja, okay, ich habe es jetzt gut erwischt oder das ist zu abverkauft, weil es kommt so nicht und hin oder her. Es ist alles ein bisschen Kaffeesudlerei, aber man sieht es ganz klar in gewissen Sektoren, ja.
Ja, und diese Sektoren, was wir ansprechen, ist mitunter Bitcoin. Und Markus, wie du dich erinnerst, habe ich vor ein paar Monaten, ungefähr 3 Monate ist jetzt her, eine gewagte These gesagt, dass bis März wieder 100.000er Bitcoin ist. Heute ist der 24.02. März ist nicht mehr weit weg, also ich war mal komplett daneben, weil aktuell stehen wir bei, aktuell zur Aufnahmezeit stehen wir bei 54.667 Euro. Year to date Performance minus 26%, auf ein Jahr minus 40%, also aktuell ist Bitcoin ein Traum. Ein negativer.
Ja, wenn man das rein nur charttechnisch mal sieht, ist das eigentlich ein Albtraum. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, ja, 54.000 sind jetzt gerade günstig, sondern der Boden hat halt noch kein Fass, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also für alle, die jetzt den schnellen Turnaround erhoffen, wäre ich sehr vorsichtig oder skeptisch, weil das einfach in die, ja, wie soll ich sagen, ich sehe da jetzt auch nicht die News, was wir jetzt besprochen haben, dass du sagst, jetzt irgendwie Bitcoin hätte da jetzt da Turnaround-Potenzial. Also das wird schwierig. Da sollte man sich eher zurücklehnen und dann vielleicht noch weiter warten. Und dann könnte es ja natürlich auch noch ordentlich tiefer gehen und vielleicht hat man ja dann ein gutes Händchen. Na, man weiß es ja nicht, aber der Turnaround kommt in der Regel oftmals. Aber ich sehe das frühestens, ja, sage ich jetzt nicht, aber es wird noch dauern.
Kaffeesud lesen hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, wird da nie funktionieren. Aber ich wollte trotzdem irgendwie ein paar Punkte herausfiltern oder heraussuchen, warum jetzt vielleicht gerade so dieser Absturz da ist. Und ich habe da ein paar interessante Punkte gefunden. Einerseits Trump-Effekt. Wir wissen beide, dass der Trump so die große Krypto-Hoffnung war und wo er eben Präsident geworden ist, war das auch so. Der ist ziemlich nach oben gegangen. Also richtig gut und bis über 100.000 dann am Ende des Tages zum Hoch. Aber anfängliche Versprechungen sind nicht so unbedingt zu 100% eingetroffen, wie es war. So wie zum Beispiel, dass die USA eine Bitcoin-Reserve aufbaut, eine riesige und so weiter und so fort. Das ist ja nicht wirklich zustande gekommen. Und das ist mitunter wahrscheinlich auch ein Punkt, warum es vielleicht jetzt runtergeht. Auf der anderen Seite haben wir auch schon geredet, es wird viele Veränderungen geben. Mitunter auch der FED-Chef soll ja gewechselt werden. Oder der wird ja dann irgendwann ersetzt. Und es steht ja, obwohl der Trump ja sein Favorite eigentlich schon gesagt hat, steht immer noch nicht ganz klar, ob das wirklich er wird. Also ist da wieder Unsicherheit, weil es gibt andere, die auch FED-Chef werden können, die aber nicht pro-Krypto sind. Also das sind vielleicht eher Krypto-Gegner, vielleicht nicht das richtige Wort, aber halt sind halt nicht so positiv eingestellt zur Thematik. Und die könnten euch wieder eher negative Vibes reinbringen. Also das ist halt auch wieder das Thema Unsicherheit, genauso wie am Kapitalmarkt immer überall. Und was natürlich auch passiert ist in den letzten Tagen, durch diesen Kursrutsch von, sagen wir mal, was sind 60, 70 oder 70.000, glaube ich, war so ungefähr vor einiger Zeit noch, oder sogar noch, ja 60, 70.000 so in die letzten Tage, über 80 sogar, ja, bis Mitte Jänner. Und da sind halt sehr viele gehebelte Positionen draufgegangen, weil halt sehr schnell der Kursgrund runtergegangen ist, sehr viele Stop-Losses sind ausgelöst worden und das hat natürlich eine gewisse Kettenreaktion reingebracht und einen Druck reingebracht, der Dynamik, dass das halt nach unten geht. Und das sind so die drei Punkte, was ich jetzt einmal rausgefunden hätte. Klingt relativ plausibel. Auf der anderen Seite, Markus, gibt es auch noch andere Punkte, aber was sagst du? Wäre wahrscheinlich, ja. Also, könntest du auch so unterschreiben wahrscheinlich, oder?
Ja, also ganz gut die drei Punkte. Trump, ganz klar, man muss auch bei Trump sagen, der Kurs wurde ja sehr stark getrieben. Gerade wenn man sich an die Wahlen damals zurückerinnert, da waren wir ja weit unter 100.000. Dann ging es eben rauf aus den benannten Gründen. Trump wurde angesehen als wirklicher, würde ich jetzt mal sagen, Bitcoin-Fan, zumindest in die Richtung. Mit Trump geht eher was weiter im Kryptobereich. Und das hat dann halt so seine Dellen bekommen, schon im Laufe des letzten Jahres. Und dann ging es eigentlich von diesen wirklich stark steigenden Kursen mal schon in die andere Richtung. Der zweite Punkt, Fed, finde ich sehr interessanter Punkt und finde ich ein ziemlich wichtiger Punkt, weil es ist eigentlich ganz einfach beschrieben. Jerome Powell, der im April abgelöst wird, tatsächlich vom neuen Fed-Chef, den eben, wie du richtig sagst, Trump stellt, war sehr konservativ, was Zinssenkungen angeht. Kann man gut oder schlecht sehen, je nachdem. Was aber entscheidend ist, es ist einfach nicht gut für den Kryptomarkt. Warum ist es nicht gut? Sinkende Zinsen befeuern. Und befeuern jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, Geld wird wieder gedruckt oder so, gar nicht, sondern es befeuert einfach die Wirtschaft, es befeuert den einfachen Punkt, gerade auch viel Tech-Unternehmen würde das auch ordentlich in die Karten spielen. Also Schulden wären billiger wieder, wenn man das so sagen könnte. Und der Kryptomarkt war immer sehr affin dafür, wenn Zinsen unten waren oder niedrig waren. Das hat immer durchaus den Kryptomarkt auch gepusht. Also niedrigere Zinsen in Amerika hätten einen Kryptomarkt oder einen Bitcoin definitiv auch mehr geholfen als geschadet, sagen wir es mal so. Muss man aber jetzt sagen, im April gibt es eben einen neuen Chef und was ich jetzt so gehört habe, er scheint ja relativ fix zu sein. Allerdings ist er nicht so eingestellt angeblich, dass er sagt, er senkt jetzt sofort massiv die Zinsen, was ich auch wieder spannend finde, weil er stellt ihn ja eigentlich und der möchte ja die Zinsen runterprügeln, der Trump. Also wird noch sehr spannend, gerade für das Monat April, Mai, Juni, also diese folgenden Monate dann, was da wirklich passiert. Könnte natürlich auch einen Effekt für Bitcoin positiv haben, wenn dann die Zinsen tendenziell eher runtergehen. Und der dritte Punkt, was hast du noch gesagt, dritter Punkt?
Ja, die Kettenreaktion, wenn da so Dynamik reinkommt. Die verschiedenen Positionen, so, die Stop-Loss ja, und so weiter.
Erstens das und man sieht ja oftmals dann, es war ja ein richtiger Abverkauf. Das heißt, also, man sagt ja auch dazu ein Überverkauf und ein Überverkauf tendiert ja dann oftmals dazu, dass das eigentlich gute Momente sind, in der Regel nachzukaufen, dass man sagt, man erwischt dann gute Kurse. Allerdings, und jetzt kommt der Knackpunkt an der Sache, ist, Überverkäufe können auch dauern. Das heißt, es muss nicht von heute auf morgen passieren, dass jetzt Kurse sofort wieder eine Gegenbewegung haben. Im Gegenteil, sie haben oftmals kurze Gegenbewegungen. Wir haben im Kryptomarkt bei Bitcoin etc. tatsächlich auch Gegenbewegungen teilweise im zweistelligen Bereich nach oben gesehen. Nur die werden halt dann sofort wieder irgendwann abverkauft, schnellstmöglich. Und dann gibt es meistens noch höhere Tiefs. Also auch Überverkäufe können sich ziehen. Man glaubt immer, es ist ausverkauft und es steigt wieder und so. Aber es kann sich auch echt lang ziehen. Und wenn das Momentum nicht da ist, man spricht oft von diesem Fear and Greed Index. Das gibt es für Aktien, das gibt es auch für Kryptowährungen. Und der ist ja teilweise im einstelligen Bereich jetzt gewesen oder zumindest unter 20. Und unter 20 heißt eigentlich im Prinzip nichts anderes, wie die Angst ist so groß, da Geld zu verlieren, dass die Leute einfach in der Regel panischer verkaufen. Und wie halt das Umgekehrte, wenn der Index jetzt über 80, 90 anzeigt, dann ist alles bullish, dann siehst du meistens ein neues Hoch und jeder sagt to the moon und es kann gar nicht mehr fallen und so. Also gibt es auch im gegenteiligen Bereich, gibt es auch bei Aktien natürlich den Fall. Und man könnte das so zusammenfassen, das Momentum ist bei weitem jetzt nicht da. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie schlecht oder tot reden, ich sage es halt nur, wie es ist. Jetzt braucht man nicht schönreden und die Indikatoren sprechen halt für sich.
Was auch noch eine interessante Geschichte ist, habe ich heute erst gelesen, einige große Krypto-Mining-Firmen, wie zum Beispiel Bitdeer, die haben alle ihre Bitcoins verkauft, um die Rechenleistung freizukriegen für KI. Rechenzentren, weil eine KI-Mining-Firma, also da gibt es ja börsennotierte Konzerne oder so riesige Konzerne, die Milliardenbewertungen haben, die halt nur für Bitcoin schürfen da sind und da sind. Aktuell, oder das Halving 2024 ist ja so, dass einfach das, es wird ja halbiert, was dann rauskommt aus diesem Mining, also wie viel man dann rauskriegt. Und wenn jetzt der Kurs so tief ist und dann verdienen halt die halt nicht mehr so viel. Ne? Somit ist aktuell so der Strompreis, oder das kostet fast mehr, dass du da Bitcoins schürfst, als dass du dann davon hast. Das könnte auch noch eine Geschichte sein, was halt mitspielt, dass halt einfach gerade diese KI-Thematik halt auch mit reinspielt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich wieder andere Stimmen, die sagen, wie zum Beispiel der Adam Beck, der ist ein Cypherpunk-Urgestein, also echt schon lange im Game, und der ist auch als CEO von einem Kryptounternehmen von Blockstream, der glaubt, das ist wieder nur das Durchatmen vom nächsten Hoch, weil die fundamentalen Daten sich ja grundsätzlich nicht geändert haben. Also es ist ja eh immer das Gleiche, die einen sagen das, die anderen sagen das. Noch was anderes habe ich auch gefunden, und zwar ganz spannend, 2018 war der Rückgang minus 85%, 2022 minus 78%, aktuell sind wir bei nur minus 53%. Passiert immer wieder. Trotzdem hat keiner Glaskugeln, keiner weiß, was passieren wird. Aber es sind auf jeden Fall verschiedene Indikatoren, die halt, oder verschiedene Punkte, die halt zum logisch sind, um eben den Kurs Rutsch, den Niedergang mit derzeit einfach erklären. Ne?
Aber ja, das heißt auch nicht jetzt irgendwie, dass das da eben vorbei ist, wie du richtig sagst. Also es kann durchaus noch mehr fallen. Ich sehe das ein bisschen so in Zyklen. Du hast das Halving angesprochen. Das nächste Halving ist erst 2028. Das bedeutet, das ist noch ein Zeitl. Jetzt haben wir erst gerade mal Anfang 26. Und so Zyklen in Richtung Halving war meistens immer relativ bullish. Aber das sind halt ganze 2 Jahre noch bis dorthin. Da kann noch viel passieren. Und die Tendenz auch, du hast einen weiteren guten Punkt angesprochen, das mit Mining muss man auch sagen, wenn es sich nicht mehr rechnet, das zu machen, dann werden es auch viele nicht mehr machen oder sich einfach nicht mehr leisten können. Und du brauchst einen gewissen Bitcoin-Preis, damit sich das finanziert. Und so Leute wie auch ein Michael Saylor, den du noch nicht angesprochen hast, ich meine, die reden nur bullish. Ja, warum? Ich meine, wenn ich werde mir ja nicht meine eigene Branche schlecht reden, da wäre ich ja schön blöd. Ne? Also ich kenne auch keinen Bank-CEO, der sich hinstellt und sagt, Geld ist so schlecht und wir wollen das alles nicht. Naja, ich meine, bei aller Liebe, aber das funktioniert ja natürlich nur so, das ist eh klar.
Ja, und wie schaut es bei dir aus? Hast du Bitcoin aktuell nachgekauft? Verkaufst du? Also was machst du gerade Bitcoin-mäßig?
Ich mache gar nichts. Also ich habe Anteile von Bitcoin, aber ich habe jetzt nicht vor, nachzukaufen, weil ich das eben ein bisschen... Ich sehe halt das eher skeptisch gerade. Mich würde es dann schon ab einem gewissen Zeitpunkt reizen, nachzukaufen, gebe ich ehrlicherweise zu, aber halt in einem kleinen Bereich. Wenn es wirklich nochmal ordentlich krachen sollte, überlege ich es mir dann, wenn es soweit ist. Mhm. Aber für mich ist das noch zu hoch. Also viele haben eben gesagt, 100 geht es nicht mehr drunter. Naja, sind wir, wie wir wissen, weit drunter. Dann kam es zu 80, jetzt wird schon wieder interessant. 60, jetzt muss man dann und es ist immer dasselbe. Aber du brauchst ja nur die Vergangenheit anschauen, Potenzial nach unten gibt es noch genug. Und dementsprechend wäre ich da sehr vorsichtig und ich sage es allen nochmal dazu, also dieses All-in-Bitcoin-Gehen, sehr gefährliches Spiel. Ich würde mich da mit einem kleinen Anteil an Prozenten im Gesamtportfolio begnügen damit und das muss es dann auch gewesen sein. Ja. Also wenn einer enthusiastisch ist dem gegenüber, dann soll er halt ein bisschen mehr machen, aber das muss jeder für sich selber verantworten, weil das Risiko dementsprechend höher ist, die Volatilität ist sehr, sehr hoch, also man muss das auch einmal, so wie in der jetzigen Phase gerade, muss das auch einmal aussitzen, also Leute, die jetzt wirklich bei 100.000 gekauft haben, naja, was bleibt dir denn jetzt großartig über, ne? Entweder du realisierst das und sagst, ja, es war mir ein Vergnügen im Negativen, oder du sagst, ja, es wird vielleicht noch ein Vergnügen und ich sitze es aus, also viel mehr Möglichkeiten hast du nicht und du musst dir immer bewusst sein, Käufe, die du tätigst, dahinter musst du stehen und wenn du dich mal irrst, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Und gerade bei Kryptowährungen oder Bitcoin als Marktführer kann das, so gut es laufen kann, kann es genauso schlecht laufen. Und da sind wir halt jetzt. Und es muss halt jedem bewusst sein. Wobei meistens, das möchte ich jetzt abschließend schon noch sagen, ist es wirklich so, dass gerade in diesen Zeiten wie jetzt oder die vielleicht uns noch bevorstehen, Leute, die hier dann meistens das erste Mal gekauft haben oder nachgekauft haben, meistens dann in der Vergangenheit sehr, sehr gut gefahren sind. Das heißt aber jetzt nicht, dass das eben auch in der Zukunft so sein wird. Aber in der Vergangenheit war es immer gut, wenn alle geschrien haben, es ist so schlecht alles. Das ist ja ein bisschen wie wenn der Aktienmarkt abstürzt, alles wurde totgesagt zur Corona-Zeit. Das war wahrscheinlich der größte Hebel, wenn man da angefangen hat zu investieren oder einmalige größere Summen investiert hat.
Trotzdem habe ich meinen Bitcoin-Sparplan weiterhin laufen, Woche für Woche, einfach ein paar Euro in Anführungszeichen, ja, und habe das seit ein paar Jahren, läuft das schon so und habe Gott sei Dank, war halt ein Glücksgriff, letztes Jahr zum Hoch immer mal wieder ein bisschen was verkauft und umgeschichtet in den sicheren Hafen, also für mich gefühlsmäßigen sicheren Hafen, also einen Kapitalmarkt in ETFs und breite Fonds, also Sunrise zum Beispiel, bin so ganz gut gefahren. Trotzdem würde ich jetzt auch nicht unbedingt so einmal Käufe tätigen bei Bitcoin, einfach weil es mir jetzt gerade nicht reinpasst, aber der Sparplan läuft trotzdem weiter. Also ich habe das halt so gelöst und bis dato bin ich ganz gut gefahren damit.
Ist ja auch eine gute Herangehensweise. Hast du diesen Cost-Average-Effekt, ich muss dich das jetzt nicht kümmern, ist der Kurs oben oder unten, du kaufst halt ein, jetzt kaufst du es eigentlich gerade relativ verhältnismäßig günstig ein im Verhältnis zu den letzten Monaten, sagen wir es mal so. Und ist auch eine Strategie und man weiß ja, wir haben alle keine Glaskugel, aber wenn du diese Strategie weiterverfolgst und es sollte sich vielleicht wirklich in eine sehr positive Range entwickeln in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, dann kann das schon auch ein ordentlicher Kapitalzuwachs sein tatsächlich. Ja, das darf man halt auch nicht vergessen, auch wenn es nur kleine Summen sind.
Weg vom Bitcoin hin zum Kapitalmarkt wieder. Und zwar schauen wir uns heute im Österreich-Blog die Wienerberger an. Einst ein Ziegelbäcker, kann man sagen. Heute ein Champion bei Gebäuderenovierung, Sanierung und Wassermanagement. Und natürlich Ziegel sind auch dabei. Und ganz aktuell, das haben sie erst heute rausgehaut sozusagen, die Wienerberger hat die Italca-Gruppe übernommen, also italienischen Experten für Premium-Keramikfliesen und Badlösungen. Was heißt das? Die Wienerberger schwenkt jetzt weg vom reinen Ziegelhersteller, wobei sie das jetzt eh schon viele Jahre machen, hin mehr zum Sanierer, zum Rohrlösungsanbieter und einfach stärker in den Renovierungsmarkt mit eben den Fliesen, Sanitäranlagen etc. Auf einen Schlag 350 Millionen mehr Umsatz durch diese Übernahme. Die machen eine 20%ige Marge, die Italiener, also ein guter Deal, wie man es jetzt so rausliest. Und sie haben auch den ersten 100% Elektroofen für diese Bodenfliesen in Europa. Warum ist das relevant? Weil die Wienerberger eine Dekarbonisierungsstrategie vor ein paar Jahren schon verlautbart haben und das natürlich stringent verfolgen. Und sie wollen also 2026 die CO2-Emissionen um 25% senken. Geht halt nur mit Elektro, mit Wasserstoff etc. Und nach eben die Produktionen auf Elektro umstellen, um vom Gas wegzukommen. Sie wollen nicht mehr mit Erdgas brennen, sondern mit Wasserstoff. Das habe ich schon vor 2-3 Jahren schon mal gehört und gelesen in einem Bericht von der Wienerberger. Das heißt, sie wollen vom Gas weg hin zu erneuerbareren Energien sozusagen. Was noch ganz interessant ist, wie schon gesagt, die Wienerberger geht jetzt weg vom reinen Ziegelhersteller hin zu verschiedenen oder breit gestreuten Portfolio. Und da ist ein ganz wichtiges Thema das Wassermanagement mit den Pipelife Solutions. Das ist jetzt mittlerweile schon so der heimliche Star im Unternehmen. Und das boomt aufgrund auch des Klimawandels, weil die Städte müssen immer neue Lösungen bringen, eben Abwasserlösungen, weil wir haben die Überschwemmungen gesehen und das muss halt einfach jetzt ein neuer gedacht werden. Und da liefert die Wienerberger natürlich jetzt auch die Rohrleitungen, die Rohre, auch die Technik, Regelungstechnik mit so Sensoren, um eben Wasserspeicher und eben Rohre digital zu steuern. Und das ist so das wird so in Zukunft, glauben sie halt alle, der Standard im Städtebau werden. Also das ist eine relativ wichtige Geschichte. Was ich auch interessant finde, und das ist eigentlich eine wirklich coole Sache, Wienerberger Kreislaufwirtschaft. Und das heißt, aktuell ist es schon so, dass über 90% von ihrer verkauften Produkte komplett recycelt werden können oder wiederaufbereitet werden können. Das heißt, ein Haus in Zukunft, was du jetzt zum Beispiel mit Wienerberger Ziegel und anderen Produkten baust, ist kein Haus mehr zum einfach abtragen und entsorgen, sondern eigentlich ein Rohstofflager, kannst du sagen, dass man fast 100%ig wiederverwerten kann. Das heißt, du reißt das Haus ab und kannst eigentlich mitunter wieder so ein Haus aufbauen. Also das ist schon echt cool. Das heißt, dieses Abreißen, Abbruchgeschichten und dann alles entsorgen ist jetzt gar nicht mal das Aktuelle, der Standard, sondern wirklich Wiederverwertung, was auch eigentlich eine gute Sache ist für Umweltschutz und so weiter, ne?
Also ja, ich finde, die Wienerberger entwickelt sich da sehr stark weiter. Du hast es angesprochen, Elektroofen, Wassermanagement, jetzt auch noch die Kreislaufwirtschaft. Über 90%, hast du gesagt, glaube ich, können recycelt werden. Ja, das spricht ja eigentlich für sich, dass sich da viel tut in die richtige Richtung, eine Art Transformation. Und es ist halt auch für ein Unternehmen, für ein sehr, ein sehr qualitativ hochwertiges Unternehmen wie die Wienerberger, die es aber auch schon sehr, sehr lang gibt, und sich eben nicht drauf verlässt, weil es uns schon lange gibt, wird es uns auch weitergeben. Nein, die versuchen da eine gute Transformation hinzulegen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für die Zukunft. Nur wenn du dich da weiterentwickelst, wirst du Bestand haben, weil sonst hätte gerade in dem Bereich, wo auch die Wienerberger agiert, keine Chance zum Überleben in der Zukunft. Ich glaube, so ganz klar muss man das auch sagen. Und machen da einen guten Job und dementsprechend spannend zu sehen. Und natürlich auch gut, dass es ein österreichisches Unternehmen ist, ja.
Was aber nicht so gut funktioniert hat, das muss man ganz klar sagen, ist der Kurs auf ein Jahressicht, nämlich -6%, das ist einer der wenigen, wo man eigentlich Minus gemacht hat im ATX. Der Total Return auf 5 Jahre, was ich mir einmal ganz gerne anschaue, also was du wirklich verdient hast mit Kurs und Ausschüttungen, auch nur kumuliert 12,4%, also pro Jahr 2,4%. Abzüglich Inflation hast du eigentlich einen Verlust gemacht die letzten Jahre. Trotzdem glaube ich, dass die Wienerberger sich jetzt in den letzten Jahren eher mehr ausgerichtet hat auf die Zukunft und besser positioniert hat, weil der Kurs nicht unbedingt die Wirtschaftsleistung so komplett widerspiegelt. Der Umsatz 2025 ist ein bisschen gewachsen auf 4,6 Milliarden, ist nicht so dramatisch, ist nicht so extrem. Der Gewinn hat sich wieder verdoppelt vom Vorjahr. Darf man auch nicht vergessen, das Rekordjahr 2022 ist noch weit entfernt. Also letztes Jahr 2025 waren es 168 Millionen Gewinn und 2022 560 Millionen. Das ist ein extremer Unterschied, aber das war natürlich von Sondereffekten gezeichnet, wie damals die billigen Zinsen. Dann war nach Corona ist ja dann wieder die volle der Bauwahnsinn losgegangen. Alle haben in Betongold investiert, es ist voll gebaut worden und dann ist die Zinswende gekommen, eben Russland, Ukraine-Krieg und dann sind so die Bau- oder die Neubauten um teilweise 25% eingebrochen. Die Lager waren voll von der Wienerberger und von anderen Firmen, also sie haben auch nichts mehr verkaufen können, aber die Kosten sind natürlich trotzdem hoch geblieben und dann ist auch noch der Ausstieg aus Russland gekommen, das war auch teuer. Und dann ist halt mit der Zeit die Erkenntnis gekommen, okay, wir müssen jetzt weg vom Neubau, weil das killt uns sonst, weil wenn es keine Neubauten gibt, dann müssen wir es anders machen. Und dann eben Sanierung, Renovierung, Pipelife etc. Trotzdem ein interessantes... Ja, bitte.
Nein, ich wollte nur sagen, Philipp, du sagst viel richtig. Ich glaube, Wienerberger ist für mich so ein klassisch österreichisches Unternehmen, was sich immer wieder neu beweisen muss und auch sich immer wieder neu, es ist ein Small Cap, so ehrlich muss man sein, und es mausert sich ja dann immer wieder raus. Und das, ich habe jetzt kurz nachgeschaut, das All-Time-High war ja 2007. Jetzt klingelt bei jedem oder bei den meisten, ja, 2007, ja, da waren einige auf All-Time-High. Tatsächlich das All-Time-High von damals bis heute nicht erreicht. Allerdings muss man eben auch die Gründe hineinführen in diese ganze Thematik. Also damals war der Kurs knapp 50 Euro, was ich jetzt nachgeschaut habe. Und dann kam eben die große Krise, dann ging es runter bis auf sagenumwobene, was waren es, ich habe jetzt nachgeschaut, nicht einmal 10 Euro waren es, glaube ich. Also richtig brutaler Rückgang. Und dann kam aber wirklich die Zeit, wo die Zinsen niedrig waren. Da hast du eine gute 10-jährige Phase bis zu Corona gehabt, wo die Zinsen niedrig waren, wo viel gebaut wurde. Und von dahin hat sich ein Kurs, also eine Wienerberger von gerade mal 6, 7 Euro wieder hingemausert bis zur Corona-Zeit von ja gut 25 oder so. Also ein richtig brutaler Anstieg eigentlich, wenn man das so sieht. Dann kam Corona, dann kamen auch die Zinsen wieder, hat sich aber jetzt da in den letzten Jahren für diese Widrigkeiten auch sehr stabil gehalten. Und sehe ich halt immer als eigentlich stabilen Wert, aber ist jetzt nicht natürlich die Turbo-Rakete im Depot. Das muss man auch ganz klar sagen. Nicht einmal, wie du sagst, wenn man die Dividende auch mit einrechnet.
Ja, genau. Also es ist jetzt kein Überflieger im Depot, wie so du sagst, ist eher ja, solider Wert. Trotzdem glaube ich, dass es vielleicht zukünftig besser funktionieren könnte, aber es ist halt wieder Glaube, ne? Das ist aber rein aus den Gesichtspunkten, weil sie sich halt entkoppelt haben vom reinen Hausbau, vom reinen Ziegelhersteller und jetzt einfach Wassermanagement, Sanierung, Hausbau etc. einfach das Ganze kombinieren. Und vielleicht ist das jetzt der Schwenk in eine bessere Zukunft für den Kurs, für die Total Returns in Zukunft. Wir werden sehen. Trotzdem glaube ich, dass es ein interessantes und gutes Unternehmen ist. Und für die, die sagen, sie investieren in solche Unternehmen, ist es sicher kein schlechter Deal in Zukunft, denke ich mal. Gut, wir sind schon sehr weit fortgeschritten, aber es ist eine Community-Frage noch aufgetreten. Und zwar, da geht es darum, warum der ETF auf einmal minus 95% im Depot stehen gehabt hat. Die Frage ist gekommen, warum der SPDR ACWI ETF auf einmal im Depot minus 95%, also fast ein Totalverlust, kannst du sagen, warum das passiert ist. Und zwar ganz eine einfache Erklärung. Der ETF-Herausgeber hat einen ETF-Split gemacht. Er kommt nicht so oft vor, Aktiensplits sind irgendwie öfter in den Medien und das kennt man öfter so. Aber der ETF-Anbieter hat den Split von 1 zu 25 gemacht. Sprich, der Kurs war vorher circa bei 250 Euro für einen Teil und da hat es jetzt auf 25 aufgeteilt zu je 10 Euro. So, und jetzt haben eigentlich alle Anleger mehr Stücke, der Kurs ist aber gleich geblieben oder der Wert ist gleich geblieben und die Broker sind aber oft nicht so schnell, dass sie das gleich so einliefern oder gleich so anzeigen, wie es eigentlich korrekt wäre. Am Wert, wie gesagt, hat sich nichts geändert. Es ist nur optisch von der Firma und oder vom Herausgeber passiert, damit der ETF wieder attraktiver wird. So, wird sich im Normalfall in ein paar Tagen wieder ändern, dass das wieder alles richtig angezeigt wird. Also man braucht auf jeden Fall jetzt keine Panik haben. Das war einfach ein ETF-Split. Es ist nicht, sowas wird manchmal vorher leider nicht so kommuniziert, dass man sich auskennt. Bei Aktien würde ich jetzt einmal sagen, wird es eher kommuniziert, weil es halt das Unternehmen selber von sich aus gibt. Beim ETF-Herausgeber, dem interessiert das anscheinend nicht so, dass er da gleich Informationen raus hat, damit jeder gleich weiß, was passiert überhaupt gerade. Ja, am Ende des Tages wird es relativ bald wieder korrekt sein, bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht ist es, wenn die Folge rauskommt, auch schon wieder aktueller oder schon korrigiert. Ja, wir werden sehen, aber wie gesagt, das ist die Erklärung. Aber cool, dass ihr uns so eine Sache immer schickt, weil wir haben auch nicht immer alles am Schirm, was jetzt gerade so wie abgeht, bei welchem ETF oder bei welcher Aktie. Und das ist immer ganz cool, wenn ihr das die Sachen schickt, weil dann können wir das darin nochmal erklären und sagen, warum das so passiert ist.
Und das ist auch ein Thema, wo wirklich viele Leute dann uns schreiben. Also bei Einzelaktien kennen wir das, wie du richtig sagst. Da ist aber meistens der Split doch nicht so hoch, 1 zu 25, also meistens 1 zu 5, 1 zu 10. Die Leute werden aber nervös, weil wie du sagst, das ist jetzt nicht gleich im Depot korrigiert. Da hast du meistens 2, 3, 4, 5 Tage ein richtig schönes Minus stehen. Und dann ist wieder korrigiert, dann ist alles wieder fein. Aber was man dazu auch sagen muss, ist, keine Kurzschlusshandlungen machen, irgendwie jetzt mal irgendwie schnell das da irgendwie verkaufen oder sonst irgendwas tun, sondern einmal recherchieren, was ist denn da passiert. Bei Einzelaktien natürlich, gerade bei großen Alphabet, Nvidia, die haben das alles schon durchgemacht. Da wird man die Informationen sehr schnell bekommen irgendwo. bei ETFs schaut die Welt schon anders aus, auch allein, weil es nicht so oft auftritt. Weil warum passiert der Aktiensplit? Ein ETF steigt jetzt in der Regel nicht so schnell, wie jetzt ein Video an Alphabet gestiegen ist in den letzten Jahren. Da ist jetzt ein Split vielleicht auch nicht so notwendig. Und wenn es dann eben mal passiert, dann geht es eher mehr unter. Und dementsprechend ist es dann schon, auch wenn man nicht gerade damit rechnet, und dann kriegst du wirklich so eine Dätschen im Depot, kurzzeitig, dann wird das schon einmal kurz ungut oder übel, wie auch immer, je nachdem, wie groß die Position ist wahrscheinlich auch. Und da aber immer einmal Ruhe bewahren. Vielleicht gibt es dann auch vom Broker noch eine Nachricht, hey, da finden Aktiensplits statt, wir korrigieren den Kurs in den kommenden Tagen wieder richtig. Und ja, also da wird, also gerade Leute, die auch Einzelaktien haben und das noch nicht erlebt haben, also wenn es jetzt mal richtig an einem Tag jetzt, du hast jetzt -50, -60, 70, 80, 90%, dann würde ich mir erst einmal schlau machen, bevor ich irgendeine Reaktion im Depot setze, und kann natürlich auch daneben, wie man jetzt sieht, bei ETFs kommen. Aber diese Meldungen kriegen wir laufend, gerade wenn es eben bei Einzelaktien sind, die viele Leute im Depot haben, dann geht es schneller mal, oh, was ist denn da los, ah, können Sie uns aufklären, hin oder her. Und ja, da kann man aber auch sehr viel Selbstrecherche relativ schnell betreiben.
In diesem Sinne sind wir wieder am Ende von der heutigen Folge. Natürlich immer gern, würde es freuen, wenn es uns 5 Sterne gibt, wenn es euch gefällt. Natürlich danke fürs Zuhören und schickt uns eure Fragen, euer Feedback. Wie gesagt, wenn wir irgendwo was sagen, was nicht so ganz korrekt ist, weil wir vielleicht eine gewisse Information noch nicht haben zur Aufnahme, tun wir das natürlich immer gern korrigieren, natürlich auch. Nicht vergessen, Börsetag 14.03.2026, am Samstag in 2,5 Wochen, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind da vor Ort, haben da 2 spannende Vorträge, also unbedingt kostenlos anmelden. Wir freuen uns auf euch. Ja, danke Markus für die Zeit.
Danke, lieber Philipp. Und ja, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.
Vielen Dank, dass du heute da mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.